Es war ja, ich habe nur die Nase hochgezogen, ich habe nicht geschnarcht. Wo ich leider gehört habe, dass ich wirklich manchmal schnarche. Das ist peinlich. Ja, irgendwie, ich bin laut, oder? Ja, super, nee, soll ja auch mal so sein. Sonst bin ich immer zu leise. Ja, hier vorne sehe ich noch einen Platz, der ist genau hier einem schräg links hinter Gerd. Und ich würde sagen, also von euch aus natürlich rechts, wenn ich ihr wärt, ich würde mich da hinsetzen. Da sind auch noch ein paar Sitzkissen. Und mehr sehe ich nicht, also ich sehe ja mal bloß bis dahin. Eins haben wir noch vergessen, da hinten mit der Kamera, das ist der Andi. Den haben ja einige von euch schon mal kennengelernt, der war vor 3 Wochen, glaube ich, schon mal hier. Und der macht hier gerade, also ist ein bisschen unklar, manche sagen, er schreibt hier in seiner Doktorarbeit, andere reden von Habilitation. Und tatsächlich ist es also bloß die Abschlussarbeit als Mediendesigner. Und macht irgendwie einen kleinen Dokumentarfilm über uns. Und er würde noch Interviewpartner suchen. Das heißt, also, falls ihr eine super Geschichte zu erzählen habt, dann sprecht ihn doch am besten an und lasst ein Interview mit euch machen. Und das Coole daran ist, es wird natürlich nicht alles irgendwie dann in diesen 5-minütigen Film kommen, aber wir kriegen alles an Material und wir können uns dann nachher irgendwie unsere 2,5 Stunden Doku über Jesus Freaks Remscheid machen. Und das wird richtig cool, da freue ich mich schon drauf. Das ist richtig was für lange Nächte mit der Freundin vorm Kamin. Okay. Ja, ihr habt recht, vielleicht eine blöde Idee. Also, aber ja, es ist auch was für die einsamen Nächte, wenn ihr dann abends in eurer kalten Wohnung sitzt, vorm Fernseher, dann könnt ihr euch die Jesus Freaks Remscheid Doku von 2,5 Stunden angucken und es wird euch sicherlich innerlich genauso warm werden, als wenn ihr in einem Gottesdienst wärt. Hm. Ja, der Gottesdienst, wir hatten gerade darüber gebetet oder viel dafür gebetet im Vorgebet und es ist ein Eindruck gekommen von einer großen Tomate, die hier auf der Bühne ist. Und eigentlich waren es... Und diese Tomate hieß Storch. Nein, also ich meine, wir hatten 4 Eindrücke, die alle in die gleiche Richtung gingen eigentlich. Und das Plastischste war halt irgendwie eine Tomate und die also... wo gleichzeitig irgendwie der Lobpreis und auch irgendwie die Predigt also irgendwie so da rauskam und jeder irgendwie etwas davon bekommen hat und jeden aufgebaut hat. Und ich glaube, dass das wirklich so sein sollte, dass Gottesdienst irgendwie etwas Aufbauendes ist und dass es euch aufbauen kann, dass es Glauben aufbauen kann, wenn ihr es an euch rankommen lasst. Und dass irgendwie sehr viel irgendwie, ob ihr davon abhängt, irgendwie, also ob ihr was davon bekommt oder nicht, irgendwie davon abhängt von der Einstellung, die ihr mitnehmt. Nämlich, ob ihr bereit seid, irgendwie etwas zu nehmen, ob ihr bereit seid, von dieser Tomate irgendwie was zu essen. Oder ob ihr vielleicht eher mit verschränkten Armen da sitzt irgendwie und weder Lobpreis noch Predigt noch andere Teile irgendwie an euch rankommen lasst. Dann wird das natürlich irgendwie nicht so viel bringen für euch. Und wir hatten auch den Eindruck, irgendwie, dass Gott das irgendwie machen möchte, dass er uns von der Routine freimachen will. Und ich glaube, dass das einfach vielen Leuten so geht und inklusive auch mir, dass irgendwie das Leben mit Jesus was Normales wird. So, wenn man sich bekehrt hat, irgendwie die ersten paar Wochen sind auf jeden Fall der absolute Hammer und man lernt Gott kennen und eine ganz neue Welt und alles ist ganz anders und alles ist ganz spektakulär. Und das Blöde ist, wenn man erstmal ein paar Jahre dabei ist, dann hat man sich dran gewöhnt, dass Gott da ist, dann hat man sich dran gewöhnt, dass wir einen liebenden Gott haben, dann hat man sich an manche Segnungen gewöhnt und das Christentum wird sowas Alltägliches, obwohl es eigentlich etwas völlig Unalltägliches ist. Und ich glaube, dass Gott irgendwie das machen möchte, dass er das irgendwie bei uns verändern möchte, dass wir, da hat einer gegrinst, das hat mich voll rausgebracht. Dass Gott das halt uns aus diesem Routinetrott rausbringen möchte und uns mal wieder zeigen möchte, klar machen möchte, dass Christsein wirklich etwas total Besonderes ist und uns wieder auf neue Weise berühren möchte und uns freisetzen möchte von Alltagsdingen, uns freisetzen möchte von, keine Ahnung, Gebundenheiten, die wir vielleicht noch haben und dass wir das schnallen, dass Christsein eigentlich was wirklich richtig Spektakuläres ist. Dass wir mit dem allmächtigen Gott zusammen sind und mit dem allmächtigen Gott leben und dass es nicht irgendwie etwas Normales, Kleines ist, sondern dass Christsein wirklich was richtig Cooles ist. Und ich weiß nicht, wie das passieren wird. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Einstellungssache eigentlich, etwas, was wir selber machen können, wo wir natürlich Gott bitten können, dass er uns dabei hilft, aber was letzten Endes echt davon abhängig ist, ob wir bereit sind zu sagen, so ja, ich möchte das echt erleben, ich möchte das tief verstehen, irgendwie das, was unheimlich Heftiges ist, mit diesem Gott zu leben und ich will aus meiner Routine rauskommen Oder ob wir vielleicht auch sagen, so, nö, ich habe mich dran gewöhnt und das ist auch ganz okay, so wie das jetzt gerade ist, so wie ich lebe und so wie ich im Geist stehe, passt das schon. Und dann wird das natürlich irgendwie sich alles nur noch weiter einschleifen. Aber ich möchte euch einfach daher mal herausfordern, irgendwie nicht zu denken, wie ist es immer das Gleiche irgendwie mit dem Gott, sondern euch überraschen zu lassen und bereit sein zu sein, offen dafür zu sein, dass Gott mir was völlig Neues in unserem Leben machen kann und in eurem Leben machen kann und dass Christsein wirklich eine spannende Sache sein kann, die überhaupt nicht alltäglich ist, sondern die immer wieder neu und abgefahren ist. Und wer weiß, vielleicht stellt euch Gott ja auch vor Herausforderungen. Ich finde das dabei Sonja irgendwie total herausfordernd, wie vor, weiß nicht, 1000 Bankern da irgendwie zu stehen und so die Vorstellung, vor mehreren Milliarden Euro Kapital irgendwie Zeugnis ablegen zu können. Das ist der Hammer. Und sagt ja schon die Bibel, dass Gott uns vor höhere stellen möchte und vor einflussreichere. Und ich finde, das ist schon ganz schön einflussreich, so die Führungsetage der Deutschen Bank. Und wenn da irgendwie das Wort rüberkommen würde und wenn da irgendwie was vom Heiligen Geist spürbar wäre, ich glaube, das wäre der Hammer. Irgendwie, da kann richtig was passieren. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du Sonja segnest und dass du Stevie segnest. Ja, und dass du mit deinem Geist da bist. Und dass diese Leute, mit denen es wahrscheinlich bloß um Geld geht, ja, dass sie eine neue Perspektive kriegen. Herr, ich bitte dich, dass sie sich neu irgendwie Gedanken darüber machen, über das Leben und über den Sinn des Lebens. Und dass sie vielleicht merken, wie das mehr da ist, irgendwie als Kohle. Und dass sie einfach Bock auf dich kriegen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ha, ja, okay. Wir sind in einer Predigtreihe, die mir anfänglich, da bin ich ehrlich, keinen Spaß gemacht hat. Und zwar geht es um das Thema Nachfolge und um das Thema Mitarbeit. Und ich habe das so bei den ersten zwei Predigten gemerkt, irgendwie, dass das so Themen sind, die mir gar nicht so liegen. Also lieber immer über die Liebe Gottes und über die Freundlichkeit und so predigen, als über so Themen wie Arsch zusammenkneifen, Kreuz auf sich nehmen, durchziehen, Sachen mal machen, auch wenn sie einem keinen Spaß machen. Und trotzdem habe ich natürlich gewusst, dass sehr viel in Gottes Buch darüber drinsteht und dass es ein sehr wichtiges Thema ist und habe dann gesagt, gut, ich werde das trotzdem predigen. Und mittlerweile, muss ich sagen, fängt die Sache an, mir Spaß zu machen. Ich fange mich dann dran zu gewöhnen und werde das bestimmt noch einige Male irgendwie als Thema haben, weil ich auch einfach glaube, irgendwie, dass Gott es uns hier als Gemeinde irgendwie aufs Herz legt oder vielleicht auch, dass wir als Gemeinde an so einem Punkt sind, wo es darum geht, auch mal weiterzukommen. Also es ist cool, irgendwie Christ zu werden, es ist cool, irgendwie die Liebe des Vaters zu erkennen, es ist cool, irgendwie zu wissen, dass man so, wie man ist, geliebt ist. Und dass man nichts machen muss, um sich Gottes Liebe zu erkaufen. Aber irgendwann muss es eigentlich auch mal weitergehen. Also man muss irgendwie aus dieser Phase sich mal rausentwickeln und zu jemand werden, der ein Mitarbeiter Gottes ist und zu jemandem werden, auf den Gott sich verlassen kann und der aktiv anfängt, das Reich Gottes voranzutreiben. Jakobus hat das irgendwie so ausgedrückt in seinem Brief und hat gesagt, dass Glaube ohne Werke eigentlich tot ist. Und das ist eine ganz schön harte Aussage. Das heißt irgendwie, dass man eigentlich nicht glauben kann, ohne dass irgendwie auch was Praktisches dazukommt. Das heißt, dass Glaube nicht irgendwie etwas völlig Theoretisches ist, sondern dass, wenn wir Jesus glauben, wenn wir Gott vertrauen, irgendwie, dass irgendwann auch der nächste Schritt kommt, nämlich, dass wir in den Dienst hineingerufen werden und dass wir Bock darauf kriegen, das Reich Gottes zu bauen und dass wir nicht einfach irgendwie nur da sein können und uns freuen können, dass wir Christen geworden sind, sondern dass irgendwann eigentlich auch dieser Drive Gottes kommen muss, dass wir losgehen, hinaus in die Welt, irgendwie von Gott erzählen oder dass wir in die Gemeinde hinein investieren, dass wir auf irgendwelche Arten und Weisen, die uns gerade einfallen oder die Gott uns aufs Herz legt, Gottes Reich bauen. Das eine kann schlecht irgendwie ohne das andere sein und es gehört beides zusammen. Was ist denn da los? Okay. Sonst nimm dir einfach mal irgendwie einen Baseballschläger und ordne. Römerbrief, falls ihr mitlesen wollt. Römer 1. Und ich werde nur den ersten Vers vorlesen, weil es ja auch unhöflich ist, die Briefe anderer Leute zu lesen. Und deswegen fangen wir ganz vorne an und hören ganz schnell auf. Ein Vers, über den ich noch nie gepredigt habe. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Da habe ich schon zu weit gelesen. Also nochmal irgendwie nur der erste Vers. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also Paulus hat ja seine Briefe gerne so angefangen. Ich glaube, das hat man damals einfach gemacht. Da hat man nicht gesagt, hallo Leute, sondern man hat sich am Anfang des Briefes vorgestellt und hat das gesagt, was einem wichtig ist, an einem selber, und hat irgendwie die Leute irgendwie ein bisschen auf die Kompetenz eingestimmt, die man hat, und hat den Leuten klar gemacht, das, was ich zu sagen habe, ist wichtig, weil ich bin der und der. Das ist vielleicht so ein bisschen wie so ein Klappentext, wenn man so ein Sachbuch hat und dann steht hinten irgendwie der Autor drin und dann steht, keine Ahnung, der Name und dann steht, mit wem er verheiratet ist und dann, was der Mensch gemacht hat. Und dann weiß man irgendwie, okay, das ist ein Fachmann auf seinem Gebiet und dem kann man vertrauen, dass in dem Buch was Vernünftiges drinsteht und man kann das wie anhand des Klappentextes beurteilen. Und bei Paulus war es eigentlich genau das Gleiche. Irgendwie hat er am Anfang des Briefes gesagt, wie was wichtig an ihm ist und was irgendwie sein Dienst ist, damit die Leute wussten, mit wem sie es da zu tun haben. Und er sagt, hey, das Erste eigentlich, was es über mich zu sagen gibt, ist, ich bin ein Knecht Christi. Und ich glaube, mit dem Wort Knecht kann man heute nicht mehr so richtig viel anfangen. Also ein Knecht ist, wenn man das im Wörterbuch nachgucken würde, dann wäre das ein Angestellter vom Bauern. Jemand, der da Geld dafür kriegt, dass er, weiß ich, im Sommer bei der Ernte hilft und dann die Kühe raustreibt und wieder reinholt. Also einfach jemand, der in der Landwirtschaft tätig ist und dem Bauern hilft. Aber wenn man das im Grundtext nachguckt, dann hat Paulus da von einem Doulos gesprochen und das ist ein Sklave. Also irgendwie was richtig Heftiges, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jemand, der einem anderen gehört und umsonst arbeitet, der im Haus und wie seines Herrn wohnt, aber kein Geld dafür kriegt, wie das er arbeitet. Ein Typ ohne Personalausweis, jemand, der ganz und gar einem anderen gehört. Und das war damals total üblich. Bin froh, dass es heute nicht mehr so ist. Ich glaube, das ist echt eine der größten Errungenschaften eigentlich so der modernen Welt, ist, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist, weil das echt ein Unding ist. Aber zu Paulus Zeiten, da war das ganz normal. Da gab es ja viele Sklaven, 10% ungefähr des Römischen Reiches waren in Sklaverei. Also man kannte Sklaven, jeder hatte schon mal welche gesehen. Und jeder wusste eigentlich ganz genau, wovon Paulus redet, wenn er sagt, ich bin ein Sklave. Nämlich, dass er davon redet und wie, dass er ganz und gar Jesus gehört, dass er keine eigenen Rechte hat, dass er bereit ist, um seine Kraft in den Dienst Jesu zu stellen, dass er Ansprüche an sein Leben völlig abgegeben hat und dass sein Leben komplett Jesus gehört. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt irgendwie des Evangeliums, wo man heutzutage nicht mehr so besonders viel drüber hört. Also bei uns ist ja meistens so, nicht nur bei uns, sondern überhaupt überall in Deutschland, wo ich so hinkomme, geht es eigentlich meistens darum, dass wir Jesus kennenlernen wollen, damit wir etwas Positives für unser Leben kriegen. Und es wird immer viel darüber gepredigt, dass irgendwie, wenn wir mit Gott leben, dass Qualität in unser Leben hineinkommt und dass die Frucht des Geistes nach Galater in unserem Leben wirksam wird und dass wir Frieden bekommen und dass wir Freude bekommen und dass Jesus hier was für uns machen kann und dass Jesus da was für uns tun kann und dass Gott uns eigentlich in Jesus beschenken möchte ohne Ende. Und das stimmt. Das ist definitiv wahr, aber es gehört eben auch noch etwas anderes dazu. Und das, was Paulus da als Offenbarung bringt, ist genauso wichtig. Nämlich, ich gebe Jesus mein ganzes Leben, wenn ich Christ werde. Und ich stelle keine Ansprüche mehr an mein eigenes Leben. Ich höre auf, für mich selber zu leben. Und mein Leben gehört jemand anderem, auch meine Arbeitskraft gehört jemand anderem. Und dieser andere, nämlich Gott selbst, kann über mich verfügen. Ich habe mein Leben wirklich abgegeben. Ich bin nicht mehr mein eigener Chef. Jesus ist mein Chef. Und wenn Jesus sagt, Storch, ich denke, du solltest nach Afrika gehen, auch wenn du es da scheiße findest, dann würde ich losfahren und nach Afrika gehen. Und wenn Gott sagen würde, Storch, hör auf, Pastor zu sein, ich brauche da noch jemanden an der Aldi-Kasse, dann würde ich sagen, okay, Herr, geh doch lieber nach Afrika. Dann würde ich das auch machen, dann würde ich mich an die Aldi-Kasse setzen, dann würde ich aufhören, Pastor zu sein, einfach weil mein Leben nicht mehr mir gehört, sondern weil mein Leben wirklich Gott gehört. Und dann geht Paulus weiter, so erst dann nicht bei dieser Offenbarung hat er nicht aufgehört, sondern es folgt etwas daraus. Weil Paulus ein Sklave Jesu ist, ist Paulus danach berufen worden. Und er sagt, ich bin ein berufener Apostel und ich bin ausgesondert zum Dienst am Evangelium, das hat Jesus gemacht. Also wie als diese Grundlage erstmal gestimmt hat, und ich glaube, es ist die absolute Grundlage, also als diese Grundlage da war, dass Paulus nicht mehr sich selber gelebt hat, sondern sein Leben Jesus anvertraut hat, da kam irgendwie das Nächste und Jesus hat gesagt, okay, Alter, jetzt bleibst du auch nicht passiv, sondern ich berufe dich, du kriegst einen Job in meinem Reich und du sollst Apostel werden. Und das heißt zunächst einmal gar nichts Großes. Also ich glaube, bei Apostel, irgendwie, da stellen wir uns immer so vor, Paulus in der Endphase seines Dienstes, der Typ, der jede Menge Gemeinden gebaut hat und der überall, wo er hingeht, Bekehrungen und Taufen und Zeichen und Wunder und alles erlebt hat. Aber das war ja nicht irgendwie Paulus' ganzes Leben. Sondern die Berufung hat erstmal so ausgesehen, dass Paulus ganz normal weitergearbeitet hat als Zeltmacher, war in der Campingbranche tätig und hat Zelte genäht. Und hat, während er Zelte genäht hat, hat er das Evangelium weitergegeben. Und Apostel heißt zunächst einmal gar nichts anderes als jemand, der gesandt ist. Also das ist nachher wahrscheinlich erst gekommen, so diese ganze Begriffsfüllung. Aber damals war es erstmal nichts anderes, als irgendwie, dass Jesus, kaum dass er ihn gehabt hat, ihn dann auch wieder gesendet hat und gesagt hat, okay, jetzt fang an zu predigen und fang sicher auch mal irgendwann Gemeinden zu gründen und so weiter. Aber bleib erstmal ganz normal in deinem Job und arbeite ganz normal mit, indem du den Leuten an deinem Arbeitsplatz und auf den Campingmessen etwas von mir erzählst. Und ich glaube, dass das etwas total Normales und Natürliches ist. Ich glaube eigentlich, dass es gar nicht geht, dass man mit Jesus lebt, ohne irgendwann zu merken, Gott sendet mich in eine Mitarbeit hinein. Ich denke, das ist das total Normale, weil ein Sklave ist nicht bloß irgendwie so ein Besitzstück, das man sich in die Vitrine stellt und hin und wieder abstaubt, sondern ein Sklave ist auch dazu da, anzupacken, mitzuarbeiten und das Reich voranzutreiben. Und wenn wir sagen, ich bin Knecht Christi, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre Jesus, dann ist eigentlich das total Normale, was wir erwarten können, dass Jesus irgendwann sagt, okay, dann wird die Sache jetzt praktisch. Glaube ohne Werk ist tot und deswegen, liebes Kind, mach etwas für mich, bau das Reich, investiere da hinein, beides gehört zusammen. Und wenn man das jetzt mal umdreht, kommt daraus eine ganz schön schwierige Aussage. Trotzdem möchte ich das gerne mal sagen. Ich würde das nicht sagen, dass es hundertprozentig so richtig ist, aber einfach mal so eine kleine pieksige Aussage. Die Bibel ist voll von pieksigen Aussagen, die uns immer wieder ein bisschen wehtun. Heißt das, wenn Christsein dazu führt, dass jemand in Mitarbeit hineinkommt, dann heißt das, wenn jemand auf Dauer zwar mit Jesus lebt, aber nicht irgendwo es praktisch wird und er anfängt, irgendwo mitzuarbeiten und das Reich Gottes zu bauen, könnte das durchaus heißen, dass diese Begegnung mit Gott gefehlt hat. Und ich weiß natürlich, dass es Phasen im Leben gibt, wo es total normal ist, dass man nichts macht. Es gibt Phasen, wie das ist völlig normal zu konsumieren und das ist auch irgendwie völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass es trotzdem immer so ist, wie dass jemand, der Sklave Gottes wird, dass der irgendwann von Gott gesandt wird und etwas anfängt zu tun. Und dass es unnatürlich ist, dass es unnormal ist und dass es Geist von wenig geistlichem Wachstum vielleicht auch zeugt, wenn man irgendwie nicht diesen Schritt geht, wenn es irgendwie nicht dahin kommt, dass Gott den er gekauft hat, auch sendet, dann muss irgendwie etwas schiefgelaufen sein. Und ich glaube, dann stimmt was nicht. Und ich weiß, dass das irgendwie krass ist, das so zu sagen. Und ich bitte euch einfach, das mal mit nach Hause zu nehmen und auch mal darüber nachzudenken, ob das irgendwie vielleicht sein kann. Und einfach mal irgendwie darüber zu beten und Gott irgendwie auch zu bitten, da irgendwie diesen nächsten Schritt irgendwie der Reife zu tun, dass es nicht mehr bloß ist, ja, hurra, ich bin von Gott erkauft worden, Jesus ist in meinem Leben, sondern dass auch das Zweite kommt. Ich bin gesandt von Gott, ich bin gesandt, etwas zu tun, weil beides zusammengehört. Und ich weiß irgendwie, dass das schwierig ist für manche Leute. Und ich habe mal jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, oder vielmehr, das hört man immer wieder. Es gibt irgendwie viele Statistiken, die sagen, wie das unsere Generation, oder vielmehr jetzt also eure Generation, ich bin ja schon Opa fast, der ist schon wieder rausgewachsen, also die Generation unter mir quasi, dass das alles bloß faule Leute sind. Und sowas gibt es natürlich, solche Vorurteile schon ziemlich lange. Gibt da irgendwie so ein, hab jetzt mal so eine Stele gefunden worden, so ein behauener Stein, der glaube ich 3000 Jahre alt ist und da steht drin irgendwie, wenn die Jugend von heute, wenn das so weitergeht, dann geht die Welt bald unter. Und, nee, wie war das noch genau? Weißt du das noch? Ja, genau. Und es ist sicherlich so, dass jede Generation irgendwie, und dass immer wieder diese Vorurteile kommen, irgendwie so wie das jetzt ist, das muss die letzte Generation sein, weil die sind nur noch faul. Aber man hört das immer wieder irgendwie, dass die Leute irgendwie nicht mehr bereit sind, sich einzusetzen, dass keiner mehr bereit ist irgendwie, ehrenamtlich dabei zu sein, irgendwie, dass es bloß noch irgendwie um Geld geht, dass es nur noch um Selbstverwirklichung geht und dass irgendwie so dieser ganze Gedanke irgendwie von Gemeinschaft und irgendwie ins Gemeinwohl hinein zu investieren, auch wenn man nicht direkt etwas rauskriegt, dass das überhaupt nicht mehr in der Gesellschaft drin ist. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das nicht irgendwie ein Problem irgendwie von irgendeiner Generation ist, sondern dass das eigentlich ein Problem des Menschen ist. Und dass wir als Menschen einfach so drauf sind, wir wollen das meiste aus unserem Leben herausholen, wir wollen überall mal hingereist sein, wir wollen alles mal gemacht haben, wir wollen alles mal besessen haben und mit allem mal gesättigt worden sein. Und wir können uns kaum vorstellen, oder es ist schwierig für uns, irgendwie etwas zu machen, etwas zu geben, was nicht direkt zu uns zurückkommt. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was das Evangelium verändert. Und dass das Evangelium irgendwie dazu führt, dass wir nicht mehr so selbstbezogen sind, sondern dass Jesus uns davon frei machen kann, nur noch für uns selber zu leben. Und dass Jesus uns dafür frei machen kann, uns zu senden und uns einen Lebensstil zu geben, der sich völlig irgendwie von dem unterscheidet, was normal menschlich ist. Nämlich wie einem, der bereit ist, sich zu investieren, auch wenn nichts zurückkommt. Ich habe da neulich mal ein Interview gelesen, das fand ich echt richtig cool. Und zwar war das mit Brian Welch. Kennt ihr noch jemand? Ich kenne Brian Welch nicht. Er hat einen Spitznamen, Head. Ist der alte Gitarrist von Korn. Aber ihr kennt Korn, oder? Oh, scheiße, ich gehe nach Hause. Er ist ja krass hier. Ey, Mann, die gibt's noch. Ist ja nicht, dass ich jetzt von Dean Martin reden würde oder so. Okay, jedenfalls, er hat sich bekehrt, ich weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr oder sowas, Jesus kennengelernt. Und ich habe ein Interview mit ihm gelesen und der Reporter hat ihn gefragt, Mr. Welch, was ist denn, was hat sich geändert in Ihrem Leben, als Sie Jesus kennengelernt haben? Und er sagte so, ja, das Erste, wie was so passiert ist, irgendwie so ein paar Drogensachen von frei geworden und sexuelle Perversionen losgeworden und jetzt habe ich mir irgendwie noch einen Christuskopf hier auf die Hand tätowiert und seitdem wichse ich auch nicht mehr, irgendwie seit einem halben Jahr. Und Gott hat mich wirklich von was frei gemacht. Und da kriegte ich echt schon fast Tränen in die Augen, weil ich das so cool finde, dass Jesus sowas macht. Und dann sagte er irgendwie, und noch etwas hat sich geändert, nämlich, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich bin jetzt angestellt bei meiner Plattenfirma, kriege ein Gehalt dafür, bekomme nicht mehr irgendwie alles Geld, was von meinen durch meine Platten fließt, irgendwie selber. Und ich brauche das auch alles gar nicht mehr. Ich muss kein Bentley mehr fahren, normales Auto reicht völlig. Ich habe irgendwie lange genug für mich selbst gelebt und jetzt will ich irgendwie für Gott und für die Menschen leben. Und hat dann irgendwie ein paar Kinderheime da in Indien gegründet, irgendwie ein paar Millionen, irgendwie was weiß ich, wie viel irgendwie dahin gespendet, irgendwie Geld weggegeben, weil er einfach wieder davon frei gemacht worden ist, immer nur für sich selbst da zu sein und weil Gott ihm dafür die Freiheit gegeben hat, dass er in andere Leute hinein investieren kann. Und ich glaube, dass das wirklich eine direkte Frucht des Evangeliums ist. Ich glaube irgendwie, dass ein Leben mit Jesus eigentlich dazu führt, dass wir erkennen, dass diese Welt nicht alles ist, dass es uns klar wird, ich muss nicht alles hier rausholen, weil mein Leben ist unendliche hinein verlängert und ich habe sowieso die Schätze Christi irgendwie in mir drin, irgendwie mein Herz ist voll mit Gott und wenn ich irgendwann mal sterbe, dann bin ich sowieso im Himmel und dann kriege ich alles, was man sich nur vorstellen kann und irgendwie scheiß drauf, was mit dieser Welt ist und dass Jesus uns dazu frei machen kann, für Gott zu leben und für die Menschen zu leben. Und das muss sich ausdrücken. Das muss sich ausdrücken, wir einfach da drin, dass wir bereit sind, das Reich Gottes zu bauen. Und ich glaube, dass es eine totale Motivation irgendwie geben kann, wenn Gott uns wirklich frei macht irgendwie davon, wenn Gott uns frei macht, uns selbst dienen zu müssen und wir diese Freiheit bekommen, in andere Leute hinein zu investieren. Tja, und ich merke das so, während ich hier darüber predige, das sind irgendwie schon harte Worte. Und trotzdem glaube ich, dass das wahre Worte sind durch mich. Ich glaube das nicht, ich weiß irgendwie, dass das wahre Worte sind. Und dass Jesus uns diese Freiheit wirklich geben möchte. Und ich meine, es ist jetzt gerade in diesem Zusammenhang von Mitarbeit und von Jüngerschaft und sowas, vielleicht ist es mehr das eine, vielleicht ist es mehr das andere, irgendwie, das ist eigentlich auch irgendwie relativ egal. Und es geht überhaupt nicht darum, Druck aufzubauen oder sonst irgendwas. Und ich stelle mich auch nicht nachher hin und sage, wir brauchen in folgenden Bereichen, brauchen wir noch Leute oder so. Sondern ich glaube wirklich, dass es etwas ist, was Gott mir aufs Herz legt und was Gott für uns aufs Herz legt. Und dass es zur christlichen Reife dazugehört, diese Freiheit zu bekommen, in andere Leute hinein zu investieren, nicht mehr irgendwie nur für sich selbst zu leben, sondern wie das, was Gott uns gegeben hat. Und wir haben ja schon über Gaben geredet und dass Gott jedem von uns was geschenkt hat, dass wir das wir, was wir haben, weitergeben können und dass der Glaube, der ohne Werke tot ist, lebendig wird dadurch, dass er uns antreibt und motiviert, für Gott zu leben und uns darin hinein einzusetzen, dass wir die Dinge Gottes tun. Amen. Kommt die Lobpreisband?